Wollen unsere Bibeln öffnen? Wir sind immer noch in der fortlaufenden Betrachtung und sollte mal jemand sagen, dass wir langsam gehen, das Jahr ist noch nicht rum und wir sind schon im Kapitel 5. Nur kurz zur Erinnerung, wir hatten angefangen, diese Verse zu lesen von 1 bis 16 im 5. Kapitel und hier sahen wir, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Neben dem Tempel, bei diesem Schaftor, war ein Teich, Bethesda. Dieses Schaftor ist das Tor, was wir in Nehemia wiederfinden, das gebaut wurde. Das ist das Tor, wodurch die Schafe der Schlachtung in den Tempel gebracht wurden. Dort finden wir halt diesen Teich, Bethesda. Und es war ein Riesenteich mit 5 Säulenhallen umgeben. Also laut Ausgrabungen wird gesagt, dass diese Fläche dieses Teiches ungefähr 5000 Quadratmeter gefasst hat. Ja. Also das war eine Riesenfläche, eine große Fläche auch, wo Kranke liegen konnten. Und da fanden wir Jesus. Und vielleicht wart ihr erstaunt darüber, dass ich gar nicht darauf eingegangen bin, auf dieses Wunder selbst, sondern vielmehr aufgezeigt habe, dass Jesus hier eigentlich etwas anderes macht. Es geht nicht zuallererst um die Heilung, sondern es geht, man muss es fast so sagen, um einen Angriff an die Religion, an die Vorstellungen der Leute. Ja, dass Jesus das absichtlich an einem Sabbat macht, obwohl dieser Mann wirklich schon 38 Jahre dort lag. Also es gab genug Tage, Wochentage, wo Jesus das hätte machen können. Aber Jesus geht am Sabbat dorthin und heilt diesen Kranken und gibt ihm 3 Befehle, ja, dass er aufstehen soll, dass er seine Liegematte packen soll und dass er umhergehen soll. Ja, das sind die Befehle Jesu an diesen Mann. Und so zeigte ich dann, wie dieses 5. Kapitel, dieses, nicht Gleichnis, sondern diese Heilung in diesem ganzen Kontext dieser 5 Kapitel dasteht. Dass Gott eine ganz klare Absicht hat, das den Menschen zu retten durch den Glauben. Und so gibt er uns erstmal im Kapitel 1 die Füllung dieses Glaubens, also den Inhalt dieses Glaubens, woran wir glauben sollen. Und da sind jede Menge Zeugen, die aufstehen und den Inhalt dieses Glaubens weitergeben. Und der Inhalt dieses Glaubens ist niemand anders als Jesus Christus. Und wenn wir gewisse Ziele haben, wenn wir Ausrichtungen haben, Gott nachzufolgen, also an Jesus Christus zu glauben, so sind auf diesem Weg Gefahren und so sahen wir, dass Jesus diese Gefahren angeht und zwar beiseite räumt, angreift und das ist die größte Gefahr der Religion. Also was Jesus hier macht, auch im Johannesevangelium, was Johannes uns weitergibt, Jesus greift die Religion an. Also das Traditionelle, man könnte einfach das zusammenfassen, den Schein, das, was der Mensch von sich gibt, um Gott gefallen zu wollen. Also, hier dieser Text endet dann damit, Vers 16, also dieses Wunder, das Jesus tut, endet mit Vers 16. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Die Absicht der Juden ist hier ganz klar zu sehen. Ja, sie suchen ihn zu töten. Das könnte man auch anders übersetzen, dass sie eigentlich anfingen, also von der Grammatik des Textes, dass sie von diesem Zeitpunkt angefangen haben, nach einem Grund zu suchen, ihn zu verfolgen, also ihn töten zu wollen, wäre wahrscheinlich besser übersetzt, denn hier wurde er nicht getötet. Aber ab diesem Zeitpunkt waren die Juden darauf ausgerichtet, Jesus zu töten. Und wir können förmlich sehen, wie Johannes Schritt für Schritt uns da mitnimmt und uns aufzeigt, diesen Hass der Juden gegen Jesus. Also Juden sind wie gesagt, Leute, die ihm feindlich gesinnt sind. Also hier im Vers 16 ist es der Anfang. Im Vers 18 seht ihr schon die Steigerung davon. 5 Vers 18, darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat gebrochen hatte, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte. Wenn ihr ein bisschen weitergeht, im Kapitel 7, seht ihr, wie diese Feindschaft da ist. Kapitel 7, Vers 1, und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Also Jesus muss diesen Ort verlassen, er muss Judäa verlassen, er muss, also auf der Karte geografisch gesehen, muss er hochreisen nach Galiläa, weil in Judäa die Feindschaft schon so stark ist, dass sie ihn töten wollen. Im gleichen Kapitel, Vers 30, Kapitel 7, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Sie hätten es gemacht, aber wir sehen, Gott hält seine Hand über Jesus. Jesus wandelt im Zeitplan Gottes und Gott wehrt ihnen. Sie können ihn nicht töten. Kapitel 10, Vers 39, da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Stellt euch vor, Jesus lebt permanent unter dem Mordversuch der Leute. Ja, er weiß es und seine Jünger wissen es in dieser Zeit auch schon sehr deutlich. Im Kapitel 11, nämlich Vers 46, lesen wir, etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat, dass es nach der Heilung des Lazarus und dann Vers 50, dass es für uns, und dann sagt der bekannte Satz von Kaiphas nach dieser Heilung, wo Jesus Lazarus, geheilt kann man nicht sagen, besser wahrscheinlich auferweckt hat, sagt ja Kaiphas, es ist besser für die Menschen, dass einer für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Und Vers 53, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Hier siehst du buchstäblich, hier versammeln die sich miteinander. Hier werden Feinde zu Freunden, um Jesus umzubringen. Ob Pharisäer oder Sadduzäer oder die Herodianer, wer auch immer dorthin gehörte zu der Partei, hier hatten sie jetzt ein gemeinsames Ziel, bis es wirklich in Kapitel 18 sehen wir bei der Festnahme Jesu von Vers 3, wo Jesus in Gethsemane aufgenommen, also festgenommen wird. Also dieser Ausdruck hier im Vers 16, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, kann besser übersetzt werden. Also hier ist der Anfang. Hier ist der Anfang von der Feindschaft, wo sie ihn umbringen wollen. Was ist denn der Grund dieser Feindschaft? Ist sehr deutlich im Text wiedergegeben, weil er dies am Sabbat getan hat. Ja? Jesus hat am Sabbat geheilt und das war so ein Ärgernis für diese Leute gewesen. Wenn ihr nochmal zurückdenkt, so sehen wir schon im Kapitel 2, wo Jesus sich eigentlich unbeliebt gemacht hat bei ihnen. Im Kapitel 2, wo Jesus in den Tempel ging und den Tempel gereinigt hat. Die Leute waren deswegen im Tempel, also im Vorhof des Tempels, am Kaufen und Verkaufen, weil die hohen Priester, weil die Schriftgelehrten, weil die Obersten des Volkes es erlaubt haben. Und dadurch, dass Jesus alle rausgejagt hat, hat er sich unbeliebt gemacht. Als im Kapitel 4, Vers 1 Jesus auftritt und populär wird, da werden sie aufmerksam und da werden sie fragend und sie suchen mit Sicherheit irgendwas zu finden, um das Volk hier aufzuwiegeln. Aber wo Jesus hier am Sabbat heilt und diesem Mann gebietet, dass er seine Liegematte nehmen soll und umhergehen soll, hier hat er sich richtig Feinde gemacht. War das Jesus bewusst gewesen, was er macht? Wusste Jesus eigentlich, was er damit auslöst, welche Lawine er anstößt mit diesem, würden wir sagen, ja, kleinen Schneeball, dass dadurch wirklich eine Lawine entsteht, hundertprozentig. Jesus macht es mit Absicht. Und daraus entsteht eine Feindschaft. Und nun fragen wir uns, wenn es wirklich mit Absicht gewesen ist, dann müssen doch triftige Gründe dafür vorliegen. Man würde doch nicht eine Feindschaft anzetteln mit den Obersten, wo man weiß, sie werden mich verfolgen, sie werden mich versuchen zu töten. Es geht um einen Mordanschlagversuch. Ja? Also, hat Jesus triftige Gründe? Was sind diese Gründe, dass Jesus es macht? Und wir sehen als erstes den Grund, den ich nochmal erwähnen möchte, den ich nur flüchtig letzte Mal erwähnt habe, warum Jesus das gemacht hat, ist ganz klar zu zeigen. Wisst ihr, in diesem Verlauf dieser Kapitel hat Gott gezeigt, dass er die Welt retten möchte. Und er gab Beispiele für die Welt. Ein Samariter, also eine samaritische Frau, das samaritische Volk, einen Königlichen, einer, der im Haus des Herodes war, das ist ein Begriff der Erklärung von der Welt. Und dieses hier, dieses Handeln Gottes an einem Menschen, der gottlos war, der nach Gott nicht gefragt hat. Denn wir sehen auch aus allen anderen Beispielen, wo Jesus ein Wunder, ein Zeichen getan hat, es endet damit, dass Leute glauben. Ob es die Jünger waren oder jemand anders, der Königliche, so enden diese Zeichen mit dem Glauben. Dieses Zeichen, das Jesus hier vollbringt, endet mit Hass und Verrat. Also wir sehen den Charakter dieses Mannes und gerade dadurch sehen wir, dass Jesus die Liebe Gottes aufzeigt, die allgemeine Liebe Gottes aufzeigt der Welt gegenüber. Also den Grund, warum Jesus es macht, ja, warum Jesus auf diese Feindschaft eingeht, weil er aufzeigen möchte. Ich lese euch paar Bibelstellen, um das deutlicher zu machen, was er hier aufzeigt, ja, diese allgemeine Liebe Gottes. Aus 1. Timotheus 4, Vers 9, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Hier wird Jesus bezeichnet, hier wird Gott bezeichnet als Retter aller Menschen. Also hier geht es um die allgemeine Liebe Gottes. Oder auch in Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Leute, das ist die allgemeine Liebe Gottes, die auch die erreicht, die Gott feindlich gegenüber sind. Und das ist, was Jesus hier aufzeigt, nachdem er gezeigt hat, wer zur Welt gehört, dass jeder, der glaubt, gerettet werden kann, zeigt er auch auf, dass die allgemeine Liebe Gottes weitergeht, weitreichender ist und selbst Menschen Hilfe anbietet, körperliche Rettung anbietet, Erleichterung anbietet, die an Gott nicht glauben. Der andere Grund, warum Jesus das macht, ist definitiv derjenige, dass er die Falschheit in der Religion angreift. Wisst ihr, das ist eine Art Gottes, ein Handeln Gottes, wenn da Unwahrheit da ist, eine Unwahrheit, die der Wahrheit schaden könnte, dann wird sie von Gott angegriffen. Dann können wir nicht mehr davon reden, oh, Gott ist Frieden und er möchte mit allen friedlich sein. Ja? Wenn es eine Lüge gibt, dann legt Gott seinen Finger darauf, dann wird das angegriffen. Und aus diesem Grund macht Jesus das. Warum? Weil die Religion die Leute gefangen nimmt. Sie sind so fest in ihren Traditionen verwurzelt. Jesus muss das angreifen. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, wie wenn er sozusagen das Herzstück sofort trifft. Und zwar das Heiligtum des Sabbats. Denn was Jesus hier gemacht hat, ist wirklich gravierend gewesen für diese Leute. Es war ein großer, ein großer Angriff für uns. Ja, was am Sabbat geheilt, was ist das schon? Ne? Unser einer würde sich da überhaupt nicht so den Kopf zerbrechen. Aber für die Juden, für ihre Religiosität war das ein großer Angriff. Und hier sehen wir ein Prinzip Jesu. Weil wir funktionieren oft so, wir suchen einfach den leichten Weg. Wir möchten Christ sein, ohne irgendwo jemanden irgendwie anzuhacken, ne? Irgendwo anzugreifen. Es ist doch viel angenehmer. Du gehst zu einer Party, du hast ein friedliches Gespräch mit allen. Am Ende kann man sich gut in die Augen gucken, man sagt auf Wiedersehen und gut ist die Sache. Niemand von Natur aus möchte jemanden angreifen. Es geht uns nicht gut. Aber mit einem Beispiel es deutlich zu machen, wisst ihr, wenn wir ein Loch in der Tasche haben, dann ist das Prinzip nicht, oh, wenn da ein Loch ist, dann müssen wir halt mehr reinlegen, damit da auch was drin bleibt. Ja? Sondern dann ist uns klar, das Loch muss gestopft werden. Als allererstes, wir gehen nicht nach dem Prinzip, ja, da muss man halt mehr reinlegen. Wisst ihr, und genau das ist es, wenn hier eine Religion die Leute so festhält, Traditionen, gewisse Ansichten, die Menschen gefangen nehmen, dann geht Jesus nicht als erstes hin und sagt, okay, dann werde ich sie halt mit der Wahrheit, mehr mit der Wahrheit konfrontieren. Wenn du nicht das Loch stoppst, wenn du nicht zuerst auf die Gefahren eingehst und die Gefahren identifizierst und deutlich machst, das, was das Leben mit Gott zerstört, wenn du das nicht klärst, kannst du viel in die Tasche reinlegen, aber es wird alles durch das Loch hindurchgehen. Und dieses Prinzip sehen wir bei Gott durchgehend, vom Anfang der Schrift bis ans Ende, dass Gott, bevor er mit der Wahrheit kommt, dass er die Lüge erstmal angreift und klärt. Nur ein paar Beispiele, wo Gott das Volk Israel aus dem Land Ägypten herausführt, bevor er sich auf dem Berg Sinai offenbart, bevor er den Leuten die 10 Gebote in die Hand gibt, bevor er sich als Gott ihnen offenbart, als Jahwe deutlich macht, übt er Gericht an allen Göttern Ägyptens. Er räumt auf, das ist genau das Gleiche. Er stopft die Löcher und sagt, Leute, hier ist nur ein wahrer Gott. Das sehen wir bei Gideon, zum Beispiel, wo Gott Gideon den Auftrag gibt. Gideon, geh hin und opfere mir, führ das Volk aus der Gefangenschaft der Midianiter raus, also befreie das Volk. Was sollte Gideon machen? Wisst ihr das? Was sollte er machen? Als allererstes, geh hin, dein Vater, dein Haus hat einen Altar für Baal. Zerstöre ihn, geh, reiß ihn nieder und dann bau einen Altar für Gott und dann geh hin und führe das Volk heraus. Es wird immer erstmal aufgeräumt. Und das sehen wir auch hier bei Jesus. Bevor er den Menschen die Wahrheit Gottes wirklich bringen kann, die große Wahrheiten Gottes bringen kann, muss aufgeräumt werden. Und dafür ist es nötig, dieses größte Loch, die Religion anzugreifen und sie zu beseitigen. Und hier haben wir den nächsten Grund, das wäre der dritte Grund, warum Jesus dieses gemacht hat. Er nutzt es, er nutzt jetzt diese Situation, die jetzt hier entstanden ist, diese Heilung und auch den Stress jetzt mit den Obersten, mit den Juden, den Angriff, die Feindschaft, die jetzt hier draus entstanden ist, nutzt er. Ja, das ist sozusagen wie ein Trigger Point, ein Auslöser. Danke. Ein Auslöser dafür, was er ihnen hier weiter vermitteln will, von Vers 17. Ja, er gibt ihnen eine Antwort. Ja, wenn ihr guckt, Vers 16 und 17, ich lese es nochmal. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er den Sabbat gebrochen hat. Ja, und jetzt Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen. Merken wir, auf diese Feindschaft, auf die Reaktion, auf diese ganze Situation, die hier jetzt entstanden ist, nutzt Jesus und gibt ihnen eine Antwort. Also war das notwendig für Gott, ja, in der Sicht Christi Jesu, in seiner göttlichen Weisheit, war es notwendig, diese Situation zu kreieren, um jetzt ihnen etwas zu sagen, um sie zu belehren. Und jetzt gehen wir in diesen Text, Vers 17. Ich möchte erstmal mit euch die Verse bis 23 lesen. Es ist eine ganze Rede, die Jesus von Vers 17 bis Vers 47 hält. Wir werden heute nur in den ersten Versen sein. Also, aber ich lese bis Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet, nicht glauben. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also hier sehen wir die Antwort Jesu. Und wenn wir das Ganze hier nehmen, die Antwort, die Jesus gibt, sie beinhaltet im großen Ganzen, ich habe das mal so kurz bezeichnet, ein Selbstzeugnis. Ja? Also Jesus gibt ein Zeugnis von sich selbst. Nicht jemand anders, sondern Jesus gibt ein Zeugnis von sich selbst und in dieses Zeugnis fügt er dann noch zusätzlich hinzu, wo er sagt, der Vater gibt Zeugnis, also erstmal Johannes gab Zeugnis, der Vater gibt Zeugnis, die Wunder geben Zeugnis, dann sind die Schrift, die Zeugnis gibt und auch auf Mose bezieht er sich. Aber als allererstes in dieser Antwort auf die Feindschaft der Juden nutzt Jesus und gibt ein Selbstzeugnis. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Jesus auch den richtigen Weg zeigt, also den einzigen Weg der Errettung. Das ist von Vers 24, werden wir das sehen. Und er gibt ihnen auch eine Warnung. Er klagt sie an in diesem Text. Gehen wir aber zuerst auf dieses Selbstzeugnis, was Jesus hier gibt. Also, das Selbstzeugnis Jesu. In diesem Selbstzeugnis, das habe ich nochmal aufgeteilt, denn der Text führt uns das so vor, sehen wir, dass Jesus einen Bezug zu dem Vater herstellt. Ja, in seinem Zeugnis zeigt er ihnen auf das Verhältnis, was er hat zu seinem Vater. Und das Verhältnis ist In Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt. Also es ist ein Vater-Sohn-Verhältnis. Und vielleicht denkst du, ja, wieso kann das hier überhaupt als Argument, als Grund genannt werden? Die Leute sind feindlich gesinnt, sie sind verärgert auf ihn. Ja, sie wollen eine Erklärung vielleicht, warum er am Sabbat heilt. Und Jesus kommt jetzt damit und sagt, hört mal zu, ich gebe euch eine Antwort, vielleicht auf euer Unverständnis. Ich werde euch auch die Frage beantworten darin, warum ich am Sabbat das machen darf. Und zwar sehen wir das aus diesem Selbstzeugnis, das er gibt, ja, das Zeugnis über sich selbst, sehen wir, dass auch eine Antwort da ist, warum er am Sabbat das machen darf. Und zwar gerade aus dem, dass er sagt, ich bin der Sohn des Vaters. Wenn ihr das Alte Testament gelesen habt, so werdet ihr euch daran erinnern, dass auch die Juden eigentlich das Gleiche sagen könnten wie Jesus. Ja? Auch sie gehörten zu dem Volk Gottes. Auch sie könnten sagen, Gott ist mein Vater. Warum ist es denn ein Argument von Jesus, das weiterzugeben? Wenn ihr an 5. Mose 32, Vers 6 denkt, dankst du so dem Herrn, du törichtig und unverständiges Volk, ist er nicht dein Vater und so weiter? Also die Juden konnten das ebenso sagen. Oder auch in Jesaja 63, Vers 16, und doch bist du unser Vater und so weiter. Ja, auch in Jeremia 31, Vers 9, weinend kommen sie und unter Flehen führe ich sie, ich will sie zu Wasserbächen führen, auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht straucheln werden, denn ich bin Israel zum Vater geworden. Also, wo liegt denn wirklich die Schlagkraft seines Argumentes, dass Jesus sagt, okay, ich gebe euch die Antwort, warum ich das tun darf, indem, dass ich meinem Vater gleich bin, dass ich der Sohn des Vaters bin und aus diesem Grund das machen darf. Wenn ihr die sonstigen Betrachtungen oder die Bibelstellen mal in Betracht nimmt, wo Jesus sagt, warum er am Sabbat heilen darf, so gibt er verschiedene andere Argumente, wie zum Beispiel in Markus 3 oder auch in Matthäus 12, wo er den Menschen heilt, der eine verdorrte Hand hat. So gibt er den Grund an, warum er das am Sabbat tut, und zwar ganz einfach. Er sagt, ihr würdet, wenn ihr ein Schaf hättet, es auch zu Tränke führen. Hier ist Not da, die gelindert werden muss. Ja, genauso du siehst die Not des Schafes, es will trinken, also führst du es zu Tränke. Dieses Argument führt er hier nicht an. Oder auch nicht das Argument wie in Lukas 13. Da heilt er am Sabbat und die Leute konfrontieren ihn damit. Und da ist diese verkrüppelte Frau, die da hinkommt. Und er gibt das Argument und sagt, sie ist eine Tochter Abrahams. Ja, sollte sie nicht geheilt werden? Hier sagt er nicht, dieser Mann war ein Sohn Abrahams, aus diesem Grund habe ich ihn am Sabbat geheilt. Er gibt auch nicht den Grund an, wie in Markus 2, wo die Jünger Ehren raufen und sie dann diesbezüglich konfrontiert werden von den Obersten. Und Jesus sagt, hört mal zu, habt ihr nicht gehört, was David getan hat, der angehende König, und dass er sogar die Schaubrote genommen hat, die er nicht machen durfte? Aber Jesus begründet, David hat es gemacht. Ich bin der wahrhaftige König. Ja? Wie viel mehr darf ich das machen? Ich bin der Herr des Sabbats. All diese Argumente führt er hier nicht an, sondern er führt das Argument an und sagt, ich und der Vater sind gleich. Und das sehen wir im Vers 18, dass die Leute das verstanden haben, diese Bedeutung, was er hier anführt. Wir sind identisch, ich und der Vater. Hört nochmal Vers 18, darum suchten die Juden ihn noch mehr zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also die Aussage, das Argument, warum er am Sabbat das Heilen, also das machen durfte, sagt Jesus, hört mal zu, ihr Lieben, ich bin Gott. Ich habe die gleiche Natur wie Gott. Also mit anderen Worten, ich bin Gott. Aus diesem Grund darf ich das machen. Viele Leute sagen, ja, Jesus hat es nie behauptet, dass er wirklich Gott ist. Er war ein guter Mann, er war ein frommer Mann, aber er hat nie gesagt, dass er Gott war. Hier in seinem Selbstzeugnis, also das Zeugnis, was er über sich selbst gibt, macht er als erstes deutlich, dass er Gott ist. Und die Leute, die ihm zugehört haben, die haben es verstanden. Seht auch in Johannes 10, Vers 32, Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Ja, diese Werke macht er von seinem Vater aus. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworten ihnen und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also, hier gibt es nichts dran zu rütteln. Jesus offenbart sich als Gott, indem dass er den Leuten hier das vorführt in Vers 17. Und Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt jetzt. Ja, aus dieser Aussage, dass er diesen Bezug macht, war für die Leute eindeutig klar, was Jesus hier macht. Und zwar, dass er sich Gott gleich macht. Und in ihren Ohren klang mit Sicherheit 5. Mose 6, Vers 4, Schma Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Also höre Israel, der Herr unser Gott ist Gott allein. Ja. Das wusste und das weiß jeder Jude. Gott ist allein, es ist der einzige Gott, es gibt nur einen Gott. Nicht nur, dass 5. Mose 6, Vers 3 sagt, dass Gott also der einzigste Gott ist, sondern dass er auch Gott allein ist, ja? Dass er ein Gott ist und nicht in der Mehrzahl. Und was Jesus ihnen hier vorbringt, ist auch die sozusagen die Dreieinigkeit, wie ich auch schon öfters gesagt habe, die ich nicht verstehe, die ich zwischen, also in dem Bereich zwischen meinen zwei Ohren nicht fassen kann und du es auch nicht wirst. Es ist hier für die Leute auch klar gewesen aus dem Grund, warum Jesus diesen Bezug macht, der viel größer ist wie der Bezug, ihr Bezug zu dem Vater, weil sie Gott ja auch als Vater nennen konnten. Weil, ihr kennt diesen Ausdruck zum Beispiel Sohn Belials, habt ihr schon mal gelesen. Ja? Aus diesem Grund kannten sie, weil sie es so benutzt haben, dass Jesus, weil er hier sagt, dass Gott sein Vater ist, aus diesem Ausdruck Sohn Belials oder zum Beispiel Sohn des Trostes Barnabas, in ihrer Kultur, in ihrem Verständnis war es so, wenn jemand sich bezieht, ich bin der Sohn von dem, dass ich die gleiche Natur habe. Denn Sohn Belials war ein Ausdruck, okay, Belial, das bedeutet worthlessness, also Nichtsnützigkeit, also man nützt nichts. Oder es war auch im Hebräischen ein Ausdruck selbst der Verkörperung des Bösen. Wenn man jetzt zu jemandem gesagt hat, du bist der Sohn Belials, hatte man gemeint, du bist so nutzlos, du bist so böse, dass dein Vater das Böse selbst ist. Okay? Also Sohn Belials, also du bist so sinnlos, so nutzlos, so böse, dass dein Vater selbst das Böse ist. Ja? Genauso Sohn des Trostes. Wenn einer, und das zum Beispiel in der Apostelgeschichte, sehen wir den Josef, der von den Aposteln so bezeichnet wird. Er hieß eigentlich Josef, aber die Apostel nannten ihn Sohn des Trostes. Warum? Er hat Leute getröstet. Und so hat man gesagt, hey, das ist so ein Tröster, dass sein Vater, ja, der Trost sein muss. Barnabas, Sohn des Trostes. Das war die Prägung und was die Juden damals verstanden. Aus diesem Grund, wenn Jesus hier sagt, mein Vater wirkt, ja, ich bin der Sohn des Vaters, so war für die deutlich, hier ist die gleiche Natur des Vaters. Das Zweite, was wir hier auch in diesem Argument sehen, auch in Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt. Ja, also er macht deutlich, ich bin Gott, ich habe die gleiche Natur wie Gott, Entschuldigung, nicht die gleiche, dieselbe ist ein Unterschied. Also nicht die gleiche, sondern dieselbe Natur wie Gott. Der zweite Grund, den er hier angibt in seiner Antwort, mein Vater wirkt bis jetzt. Mit anderen Worten, wisst ihr was? Mein Vater hat das schon immer gemacht. Ja? Und mein Vater hat auch am Sabbat gewirkt. Dazu müssen wir wissen, dass im Judentum zweierlei über Gott gelehrt wurde, was er am Sabbat tut oder nicht tut. Bei ihrer ganzen Strenge, was sie tun oder nicht tun durften, lehrten sie über Gott Folgendes. Dass Gott, wie wir auch lesen von 2. Mose 2, Vers 11, dass Gott geruht hat am Sabbat, ja, Gott selber, er hat den Sabbat gehalten, das war ihr Verständnis aus 2. Mose 20, Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag, darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Und ihr Verständnis war eindeutig, wenn Gott, der Schöpfer, der Allmächtige ruht, wie viel mehr sollen wir an diesem Tag ruhen? Sie nahmen zum Beispiel Hiob 5, Vers 7, wo gesagt wird, sondern der Mensch ist zu Mühsal geboren, also derjenige, der zu Mühsal geboren ist, was für ein Unterschied zum Gott, dem Schöpfer. Wenn Gott, der Schöpfer, am Sabbat geruht hat, Leute, was meint ihr, was ihr ruhen müsst? Ja, aus diesem Grund hat man vieles erfunden, was zu dieser Ruhe dann gehörte, weil so ein großer Unterschied zwischen Gott und dem Menschen ist. Und wenn Gott schon geruht hat, wie viel mehr ihr? Das war das eine Verständnis der Juden. Das zweite Verständnis der Juden war aber auch, dass Gott den Sabbat nicht hält, dass er am Sabbat doch am Arbeiten ist. Und zwar war es ihnen klar, dadurch, das ganze Universum, es funktioniert alles am Sabbat. Die Sonne geht auf, der Wind weht, die Wolken gehen. Gott straft die Gesetzlosen, Gott segnet die Gerechten und so weiter. Also haben sie gesehen, Gott ist tatsächlich auch am Sabbat am Wirken. Am Sabbat geschieht nicht ein Stillstand, wo die Leute sich fürchten müssen, aus dem Haus zu gehen. Oh weia, jetzt ist ein Tag der Ruhe für Gott. Ja, jetzt ist niemand, der über mich wacht. Also, das war ihr Verständnis. Wie haben sie das zusammengebracht, dieses Verständnis? Ich habe eine Geschichte gefunden, die handelte ungefähr so Ende 90er Jahren, also schon nach Jesus, ne? Also ungefähr 90 nach Christus, eine Geschichte von einem oder von einigen Rabbinern, die nach Rom gereist sind. Ich werde jetzt all die Namen nicht sagen, die sind nach Rom gereist und wollten das vorbringen, dass die weltliche Machtordnung, dass der König und so, doch nicht so handelt wie Gott. Gott, der ein Gesetz gibt, er hält das auch ein. Ja? Gott hat den Sabbat gegeben und hält das auch ein. Und dann war in dieser Menge der Zuhörer ein Mann, den sie Sektierer nannten, also der Sektierer, nachdem sie sich dann gesetzt hatten, die Gelehrten, stand er auf und hat gesagt, also was redet ihr da für einen Unsinn? Ja? Also Gott hat doch geruht an diesem Tag und hat sie angegriffen. Dann standen die Rabbiner wieder auf und sagten zu ihm, das lese ich vor, damit ihr nicht denkt, ich übertreibe, du größter Frevler, ja, haben sie ihn genannt, du größter Frevler in der Welt, darf man denn nicht am Sabbat im eigenen Gehöfe, also im Privatbereich etwas tragen? Und er kannte die Gesetze der Juden, sagte, jawohl, man kann im eigenen Haus, darf man etwas tragen, ja, in den eigenen Gehöfen, da darf man was machen. Und darauf zitierten dann die Rabbiner Jesaja 6, Vers 3, und einer rief dem anderen, hier sind die Engel, zu und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Also, wenn wir in unserem eigenen Haus etwas tragen dürfen, und dann stellen sie ihnen die nächste Frage, wie weit dürfen wir es tragen in unserem eigenen Haus, eine Sache? Und er antwortet dann, ja, eine Länge von einem Menschen, ja, also wie lang, 1,50 Meter, 1,60 Meter, bis 2 Meter, darf man etwas tragen. Okay, bist du damit einverstanden? Dann zitieren sie ihm Jeremia 23 von Vers 23. Bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht Jahwe, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht Jahwe? Fülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht Jahwe? Also sie erklären ihm, hör mal zu, der Himmel und die Erde ist das Gehöf Gottes, es ist das Haus Gottes. Ja? Und Gott ist so groß, er geht nicht mal eine seiner Längen. Okay? Also, mein Lieber, Gott hält den Sabbat. Okay? So werden diese zwei Sachen zusammengebracht und deutlich gemacht. Weil Gott so groß ist und beide Reiche ihm gehören, und zu Hause darfst du deine Länge was tragen, und Gott ist so groß, also darf er auch eine Länge von sich tragen, also darf er auch ein bisschen was machen, und ein bisschen was hat er gemacht. Und Jesus nimmt eigentlich dieses Argument hier und sagt, hört mal zu, erstmal das erste Argument, ich bin Gott gleich. Ja? Ich bin derselben Natur wie Gott. Und das zweite ist, Gott ist am Wirken. Gott ist die ganze Zeit am Wirken. Und das wussten die eigentlich auch. Aber er nimmt diesen Bezug darauf, weil sein Vater am Wirken ist, weil er selber Gott ist. Deswegen muss er wirken. Versteht ihr das Argument, was er ihnen bringt? Er müsste sich eigentlich über sie auch vielleicht lächerlich machen in ihrem Verständnis. Denn das sehen wir, dass Elia das macht über die Baalspriester. Ja, in diesem Verständnis, dass Gott vielleicht nicht am Wirken ist oder dass Gott vielleicht eingeschlafen ist oder dass Gott ausgegangen ist oder zu Besuch oder sonst wie. Nein, Gott ist präsent, Gott ist da, Gott ist am Wirken. Und das ist hier in seiner Antwort, in seinem Selbstzeugnis, das allererste, was er ihnen deutlich macht. Und wir müssen sagen, in diesem Selbstzeugnis sehen wir auch die Argumentation, warum Jesus am Sabbat heilen darf. Ja, dass er ihnen eigentlich diese Frage beantwortet und ihren Hass stillt, das nicht wirklich, aber stillen müsste, indem dass er ihnen deutlich macht in diesen zwei Versen, ich bin derselbe Natur wie Gott, und weil Gott die ganze Zeit am Wirken ist, die ganze Zeit am Arbeiten ist, bin auch ich am Arbeiten.